Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Ich freue mich narrisch, heute dich zu sehen, lieber Faris Endris Rahoma. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich genauso narrisch. Ich freue mich an Haxen aus, dass ich bei dir sein darf, liebe Esa.
Dankeschön. Du, wir werden heute urviel, also ich versuche das irgendwie ein bisschen zu komprimieren. Es geht bei dir eigentlich nicht, Nein. Weil wir kennen uns schon so viele Jahre. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Und du hast gleich zwei, also gibt es sicher zwei Geschichten.
Ja. Faris.
Faris.
So heiße ich eigentlich. Eingewienerischt oder eingedeutscht Faris. Mhm. Am Telefon bei Behörden. Paris mit Friedrich am Anfang, Sie kennen die Stadt der Liebe, erzeugt einen Lacher, heute wieder ein Strafmandat abgewendet mit diesem Schmäh.
Okay. Also
es war auch korrekt, also da ging es um Überschneidungen, terminliche, also nicht jetzt irgendwie illegal erzwungen, aber einfach nur gewusst, wie ich meinen Namen einsetze. Mhm. Faris heißt, so bin ich aufgewachsen, der Reiter auf Deutsch. Erst später, als ich die arabische Sprache besser kennengelernt habe, habe ich erfahren, dass es auch der Ritter heißt. Mhm. Also jemand, der ein Pferd auch händeln kann und auch reiten darf, ein Pferd auch besitzt. Endris, sehr interessant. Meine Mama hat eingewilligt bei meinem Vater, dass ihre drei Söhne arabische Vornamen bekommen. Faris war ziemlich schnell da, oder Faris. Mhm. Bei meinen Brüdern war es so, da musste ich die Namen ziehen. Mein Bruder Tarek ist sehr dankbar, dass es nicht Shady oder Fady geworden ist. Der Karim hat immer seinen Hatschek gehabt über dem I, weil es Karim, Karim. Wir haben alle einen zweiten Vornamen bekommen, damit wir auch ein bisschen hier ankommen. Ich bin halb Steirer. Ich glaube, das war für die steirische katholische Familie ganz wichtig. Und meine Mama hat dann als zweiten Vornamen bei mir Endris gewählt. Eine englische Abwandlung von Andreas. Ich hole jetzt ganz kurz aus. Den habe ich auch instrumentalisiert, als wir im Gemeindebau aufgewachsen sind, so zwischen 8 und 15, 16. Weil im Fußballkäfig immer alle gefragt haben, Faris, was ist das für ein Name? Bitte, wo kommt der Vater her? Na, warte mal. Und dann wurde ich immer als Letzter gewählt oder gar nicht. Beim Fußballmatch. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe diesen zweiten Vornamen, Endris, mach mal einen Andi draus. Mhm. Und plötzlich war ich, weil ich gut gespielt habe, waren diese Fragen nicht mehr da. Mhm. Woher kommt dein Vater? Was ist das für ein Name? Mhm. Sondern ich habe einfach gut gespielt und durfte mitspielen. Das einzige Problem hatte meine Mutter dann, wenn sie mich zum Abendessen gerufen hat, weil sie dann immer, Faris, komm jetzt nach Hause. Und dann irgendwann hat einer gesagt, der hast doch Andi.
So typisch.
Ja, und genau, die Namen, ja.
Aber warum Faris?
Faris ist die arabische Aussprache.
Ja, nein, aber warum hat man dir den Namen gegeben? Das ist nicht die Geschichte. Du hast jetzt nur die Etymologie
des Namens. Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht genau. Ich glaube, mein Vater heißt Mohammed. Also eigentlich heiße ich mit ganzen Namen Faris, Ahmed, Mohammed, Ahmed, Nabil, Rahoma. Wobei Nabil, der Name meines Vaters, also es werden immer die Namen der Ahnen, also meines Großvaters auch, Ahmed, Mohammed, Ahmed. Und dann nochmal der Vorname von meinem Vater, Mohammed. Und irgendwie wollte er aber nicht Mohammed heißen, sondern Nabil.
Aha, okay.
Der Hübsche, glaube ich, heißt das.
Isseo.
Das sage ich ihm gern. Aber ich glaube, Fares ist sehr schnell gekommen, weil er wollte irgendwie, er war der Erstgeborene, ich bin der Erstgeborene. Mhm. Er wollte irgendwie sowas Heroisches haben, mhm, vielleicht auch, oder etwas Wohlklingendes. Ich bin ihm sehr dankbar.
Das glaube ich.
Ja. Auch wenn es nicht immer einfach war mit dem Namen.
Ja. An deiner Aussprache merke ich aber, dass du Arabisch sprichst.
Ich habe, bevor ich Deutsch, das erste deutsche Wort gesprochen habe, habe ich tatsächlich Arabisch gesprochen. Mhm. Mein Vater hat mich damals 3 Wochen alleine nach Ägypten mitgenommen. Meine Mutter war fertig mit den Nerven.
Meinen Sohn?
Ja, ja.
Oh, bitte.
Also es war alles im Einverständnis, aha, natürlich. Aber die Sache war die, dass ja, ich war damals knapp 1,5 Jahre alt. Und das Erste, was ich mich erinnern kann, ist an die Tür zu pumpern und meiner Oma, meiner Ägyptischen, zu sagen, oder beziehungsweise einem Herrn, der einem Verwandten von uns, Eftah al-Bab, mach die Tür auf.
Oh.
Und das waren so die ersten Worte, die ich auf Arabisch gesprochen habe. Und dann, wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, hat das dann erst angefangen mit der Krabbelstube und so weiter, dass, aha, ich dann auch Deutsch besser gesprochen habe.
Ja. Wie ist es eigentlich dann, wie hast du dir dann mit der deutschen Sprache getan?
Also ich habe einen, zwar im Konservatorium, im Schauspielkonservatorium, ein Problem, ich habe einen S- und R-Fehler. Ich war dann auch bei der Logopädin, sagt man, glaube ich, und habe das mit irgendwelchen Fäden im Mund und so weiter versucht auszubessern. Es ist nie wirklich genommen. Na, ich habe so einen R, das R habe ich erst dann, also das R habe ich dann erst später gelernt. Das ist wahrscheinlich, weil meine Zunge zuerst eben sich an das Arabische gewöhnt hatte und erst dann an das Deutsche. Ja.
Okay. Und dann hast du später erst die Aussprache, aber das richtige Deutsch. Bist du eigentlich in den Kindergarten gegangen?
Ja, ich war, also ich bin zwar in Weiz geboren, in der Steiermark, bin aber, meine Mutter ist Volksschullehrerin. Mhm. Und wir sind dann sehr schnell in den 17. Wiener Gemeindebezirk nach Hernals gezogen. Mhm. Bin gebürtiger Hernalser eigentlich und lebe noch immer dort. Und es war dann so, dass ja, ich weiß nicht, ich hatte nie wirklich Probleme mit der deutschen Sprache, weil meine Mutter sehr gut Deutsch konnte als Lehrerin. Aber sie war Steirerin. Was ich nie gelernt habe bis heute ist Bayern. Das ist mein Problem. Es war auch, ich habe es versucht. Überall, wo ich hinkomme, habe ich versucht, mich anzupassen. Natürlich auch in der Steiermark, weil wir oft dort waren. Mhm. Aber das mit dem Bayern hat nie funktioniert. Ich habe aber jetzt dafür eine sehr gute arabische Aussprache. Die habe ich aber, also das Arabisch habe ich erst nach meinem Konservatorium, nach dem Abschluss meines Schauspielstudiums gelernt, weil ich dann ein großes Kinoprojekt in Ägypten, Libanon, Syrien gedreht habe.
Du bist ja ein Riesenstar dort, habe ich gehört.
Naja, Riesen würde ich nicht sagen, aber man kennt mich.
Ja, das ist ja witzig, dazu kommen wir dann noch. Erzähl mal ein bisschen von deiner Kindheit, ja. Wie bist du aufgewachsen, was hast du erlebt, was hat dich geprägt?
Wie bin ich aufgewachsen? Wir sind in Hernals aufgewachsen.
Also, Moment einmal, bist du in Österreich geboren?
Ich bin in Weiz in der Steiermark geboren.
Ja.
Mit Donner und Blitz auf die Welt gekommen, 10 Tage zu spät. Deswegen habe ich vor mein Zeitgefühl. Also ich bin sehr stolz, ich muss das jetzt nochmal wieder ausholen, dass ich pünktlich bei der ESA bin, weil mit dem Fahrrad extra gefahren, damit ich nicht zu spät bin, weil die arabische Kultur doch ein bisschen so dieses, ein anderes Zeitgefühl hat. Zurück. Also in Wien angekommen, gleich mit 9 Monaten, weil meine Mutter, Gott sei Dank, eine Lehrstelle als Volksschullehrerin im 16. Bezirk hatte. Und das heißt, ich bin eigentlich mehr Wiener als alles andere, mehr als Steirer, mehr als Ägypter. Die Sache war die, ich kann mich erinnern, wir waren in einer Zimmer-Küche-Wohnung. Da hat auch noch meine Tante und dann mein Onkel hin und wieder dann bei uns gelebt. Neben mir war auch mein Ältester, also den kenne ich am längsten, der Sascha Mido, auch ein Kind, wo der Vater Ägypter ist und die Mutter Österreicherin. Das war mein Nachbar. Und dann war ich bei der Frau Maschka oft. Das war eine Österreicherin, eine ältere Dame, und die hatte ein Enkelkind, die Gabi, in die war ich dann verliebt, weil das war ein kleines Mädchen, das auf mich aufgepasst hat. So bin ich aufgewachsen. Dann kam ich in den Kindergarten, in die Krabbelstube, dann später in den Kindergarten, in die Wattgasse. Und 2 Jahre, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, ist dann mein Bruder Tarek auf die Welt gekommen.
Den kenne ich aber nicht, oder?
Nein, du kennst nur den Karim.
Genau.
Und wir sind zu dritt. Und genau, und es war eigentlich eine sehr, ja, nicht einfache, aber schöne Kindheit. Also die Ferien waren wir immer in der Steiermark, also wirklich Weihnachten, Pfingsten, Ostern, in den Sommerferien auch viel. Und von dort ging es dann wohl in den Flieger oder damals, mein Vater hat mit Autos gehandelt, da ging das auch noch, sind wir in einem Konvoi mit Gebrauchtwagen einfach nach Venedig auf ein Schiff und von dort dann nach Alexandria. Wahnsinn. Und dann plötzlich kamst du vom Gatschupfen in der Steiermark zum Gatschupfen nach Ägypten. Du stiegst aus dem Flieger oder eben vom Schiff und hattest eine komplett andere Kultur, eine komplett andere große Familie auch, Gott sei Dank, habe ich dort, wo du dich auch wieder anpassen und irgendwie auch inkludieren wolltest. Ja. Und in Wahrheit war es aber so, dass, also meine arabische, ägyptische Familie kommt auch aus einem, sagen wir jetzt mal, wie in der grünen Steiermark, aus dem Nildelta, aus Farkus, Faus, sagen wir auf Arabisch. Und das ist so eine typische Bauernfamilie auch. Okay. Und bin ich aufgewachsen mit 7. Ein Jahr später als geplant, Gott sei Dank, kam ich dann, um die Verwirrung komplett zu machen, mit einem katholischen, steirischen Familie auf der einen Seite und einer ägyptisch sehr moderat muslimischen Familie auf der anderen, in eine evangelische Privatschule. Und echt? Die hat mich sehr geprägt.
Okay, inwiefern?
Ich hatte dort eine ganz junge Volksschullehrerin, die Frau Jörg, die das erste Mal eine Klasse hatte. Ich habe dort Freunde kennengelernt. Wir waren, glaube ich, nur 2 Kinder mit Migrationsvordergrund. Du weißt, ich bediene dieses Wort gerne im positiven Sinne, weil es für mich ein Vorteil ist, einen Migrationsvordergrund zu haben. Und sie war so motiviert. Und dann hatte ich einen Direktor und ich habe damals, wie es halt so ist in einer evangelisch-Privatschule, Blockflöte und Sopran und Altflöte gespielt. Und der war sehr musikalisch, der Herr Direktor Flack, und hat mich dann auch dazu ermutigt, dann mit 10 zum Beispiel als Kinderdarsteller in der Volksoper zu spielen. Hat er da irgendwie eine Connection hergestellt. Cool. Und ich habe dann eigentlich schon sehr früh mit dem Schauspiel begonnen. Es war eine sehr schöne Zeit. Vor allem, weil ich es geschafft habe, irgendwann in der, glaube ich, 2. oder 3. Klasse, ich war mit 8, dann war die Entscheidung, dass ich muslimisch, also ich war zuerst im Islamunterricht, dort konnte ich nicht im Religionsunterricht sein. Meine Großeltern sind Kirchenchorsänger, und ich durfte aber nie irgendwo dabei sein, schon gar nicht im evangelischen Religionsunterricht. Aber ich habe dann sehr bald erkannt, dass eigentlich alle dieselben Geschichten erzählen aus dem Alten Testament und es eigentlich immer um dasselbe geht, um die Nächstenliebe und halt, dass wir alle von einem großen Ganzen oder wir alle verbunden sind. Und das hat mir sehr gefallen und da habe ich dann debattiert und dann irgendwann habe ich es geschafft, dass ich den Religionsunterricht nicht mehr verlassen musste.
Wahnsinn.
Und das war so der erste Erfolg. Das ist etwas, was mich geprägt hat, ja, für sich einzustehen und sich zu erklären und zu irgendwie auch eine Empathie für seine eigene Situation zu erzeugen.
Gut, aber
Mitmenschen. Ja.
Dazu braucht es aber auch eine gute Ausdrucksweise, sprich die deutsche Sprache.
Die habe ich sehr schnell gelernt, also muss ich auch dazu sagen. Ich kann auch nicht wirklich so gut Wienerisch. Ich glaube auch nicht, dass mein Hochdeutsch perfekt ist. Ich weiß, dass bei der Diplomprüfung, die ich sehr jung abgeschlossen habe am Konservatorium, bekam ich zwar eine Auszeichnung mit dem Aber, in Rhetorik ist er jetzt nicht so toll. Und das R ist auch nicht so perfekt. Aber es macht nichts. Er spielt halt dafür gut. Und ich möchte einfach, ich weiß nicht, Deutsch ist so eine schöne und exakte Sprache, aber sie ist extrem schwierig. Yeah. Heutzutage bemerke ich bei meinem 16-jährigen Sohn, wie Deutsch der spricht, weil der einfach in einer Zeit aufwächst, wo sehr viel auf sozialen Medien und auf YouTube einfach Videos geteilt werden, die wo plötzlich das Wienerische oder die Dialekte eher in den Hintergrund rücken und man eher so einen, also es gibt zwei Extreme, aber hauptsächlich sprechen sie halt Hochdeutsch.
Ja. Wobei ich sagen muss, das macht ja auch, das ist ja das Exotische auch daran, wenn du Wienerisch sprichst. Also Dialekte sind ja auch etwas Exotisches und was auch wichtig ist. Deswegen finde ich es auch schade, wenn eben, ich bin ja auch auf TikTok und wenn ich das halt eben sehe, dieses und höre, dieses Hochdeutsche, denke ich mir, na, ich mag schon das Wienerisch. Also ich bin jetzt nicht eine, die das Wienerische beherrscht, aber ab und zu macht es ja.
Nein, macht extrem Spaß. Viel. Wienerisch ist ein Kulturgut, eine wundervolle Sprache, weil sie so vermischt wurde.
Ja.
Wien war, und das hat mich immer auch, deswegen habe ich mich immer sehr schnell angefreundet mit der Tatsache, dass ich in Wien aufgewachsen bin. A, es ist, hat eine uralte Geschichte. Ja. Wien Dobona war immer schon ein Schmelztiegel, ein Schmelzkessel oder ein Suppentopf. Ja. Mhm. Und wenn man dann bedenkt, dass im Arabischen oder ich glaube auch in deiner Sprache, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber Schorba, die Suppe, die Ursuppe, die wurde im Wiener Kessel, im Wiener Becken angerührt. Mhm. Ja, da haben sich wirklich viele Kulturen und Nationalitäten getroffen über die Jahrtausende. Mhm. Und das mag ich sehr an Wien. Und das Wienerische ist die Essenz. Sie ist einvernehmend, sie ist charmant, sie ist extrem humorvoll und schön grantig.
Ja, voll. Voll. Ich liebe auch den Wiener Grant.
Es geht nicht ohne.
Ja.
Es schafft eine Empathie mit dem Gegenüber. Ja. Wenn man die Raunzerei teilt, dann teilt man auch die Gemütlichkeit und vor allem den Schmäh.
Aber Faris, jetzt im Ernst, würdest du im Jahre 2023 nach Österreich zuwandern wollen, freiwillig?
Bin meinem Vater sehr dankbar, dass er das damals gemacht hat. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mir die politische Landschaft heute anschaue, dann schäme ich mich ein bisschen für die schöne Stadt Wien. Aber weil ich eben auch Steirer bin, für das schöne Land Österreich. Mhm. Ich glaube, wir haben hier eine Chance vertan. Wir hätten Vorzeigeland sein können in einer Europäischen Union.
Mhm.
Ich bin Europäer, bin Gott sei Dank viel gereist durch meinen Beruf.
Mhm.
Und ich finde, wir haben hier eine Chance vertan. Es tut mir sehr leid, dass derzeit politische Strömungen am Werken sind, die das den Hass und die Fremdenfeindlichkeit vor die Gemeinsamkeiten stellen und die gemeinsamen Optionen und das Miteinander. Also ich glaube, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich würde mir sehr gut überlegen, ob ich mit meiner Familie oder ob, wenn ich jetzt noch ein junger Mensch wäre, nach Österreich ziehen wollen würde. Jetzt, 2023.
Weil du ihn ja erwähnt hast, du hast einen 16-jährigen Super-Fashion-Sohn. Hätte ich eine Tochter, würde ich die beiden verkuppeln. spricht er Arabisch? Oder sprichst du mit ihm Arabisch?
Also er hat Arabisch in der Schule lesen und schreiben gelernt. Ich muss dazu sagen, ich habe das nie gelernt. Ich habe es wirklich nur so vom Hören, also vom Zuhören gelernt und von einfach da, deswegen, weil ich beruflich in Ägypten öfters war und dann längere dort Zeit verbracht habe. Er spricht leider nicht so gut Arabisch, kann dafür lesen, also besser lesen und schreiben. Ja. Das hat aber auch damit zu tun, ich mache mir diesen Vorwurf schon persönlich, weil ich damals geglaubt habe, es ist, also wir in der Kindheit haben wir sehr viel Arabisch, habe ich sehr viel Arabisch mit ihm gesprochen. Ich glaube, er versteht es auch noch immer. Im jetzigen Alter interessiert es ihn auch wieder, weil er einfach einen Freundeskreis hat, der Gott sei Dank auch sehr bunt ist und sehr viel, also vielschichtig kulturell gesehen. Und wir haben vor kurzem dieses Gespräch geführt, dass wir jetzt wieder diese Arabischkenntnisse aufbauen müssen. Das Problem ist, dass in der letzten Zeit pandemiemäßig und so weiter und so fort, beruflich und überhaupt, er nicht das Glück hatte, so oft in Ägypten zu sein wie ich als Kind. Wir waren wirklich jeden Sommer dort. Mhm. Ja. Mhm. Das haben wir nicht geschafft. Und eine Arabische ist eine Sprache, die man viel leichter lernt, wenn man auch in dem Land ist.
Ja. Aber Hauptsache, er kann es lesen, er kann schreiben, das ist ja auch wichtig.
Also, ich meine, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass er ein Buch hernimmt, dass er lesen ist überhaupt so eine Sache.
Ja.
Also,
stimmt.
Aber er hat auf jeden Fall da wesentlich mehr Skills, was mir manchmal auch Probleme bereitet. Mhm. Wenn ich Drehbücher in Ägypten bekomme, dann muss ich sie erst mir vorlesen lassen, aufnehmen, dann habe ich meine eigene Schrift, wie ich mir den Text dann aufschreibe, so franco-arabisch-deutsch mäßig, und dann so lerne ich die Texte. Also der große Plan ist jetzt, wenn ich da rausgehe, habe ich mir vorhin überlegt, bevor ich hierher gekommen bin, ist eigentlich, dass ich von ihm das Alphabet und das Schreiben lernen und ihm einfach die Aussprache. Also er sagt dann auch gestern am Abend, es war Lachir, wach mit Glück auf oder mit Glückseligkeit, das ist so das Gute Nacht. Und dann denken wir, ey, coole Aussprache.
Ja.
Also er dürfte hoffentlich von der Zunge her meine Genetik mitbekommen haben. Ja.
Ich finde das sehr wichtig, dass unsere Nachgeneration, unsere Muttersprache oder in deinem Fall die Vatersprache wirklich lernt und dann auch beibehält, weil du wirst ja selber wissen, wie wichtig Mehrsprachigkeit ist.
Absolut.
Kommen wir zu deinem Beruf. Mhm. Wir kennen uns ja, wie lange kennen wir uns jetzt schon, Faris?
Seit 2007, 2008 mit Neue Wiener, in der Entstehungsanfangsphase, also diese Serie, die wir gemeinsam entwickelt haben.
Ja.
Das schätze ich auch an Wien. Ich habe einen sehr bunten Freundeskreis, das weißt du, mit dem ich auch das Glück habe, zusammenzuarbeiten. Einige von denen waren bei meiner Mama in der Schule, also die kenne ich echt seit 40 Jahren, so alt bin ich. Ja. Und und die Sache ist die, wir haben damals eben, wir wollten eine Serie machen, die hieß Neue Wiener, und da ging es darum, dass Menschen, die das Glück haben, den Migrationsvordergrund zu haben, aber nicht mit wehenden Fahnen vor sich her ziehen, einfach über Humor die Vorteile eines Migrationshintergrundes erzählen. Und da haben wir dich damals gefragt.
Mhm.
Und ein paar Jahre später habe ich mich dann sehr gefreut, weil du in den ORF zu uns gekommen bist. Das war 2011, glaube ich.
2009.
2009 eben schon, ja. Genau.
Ja. Wahnsinn.
Genau. Ja.
Das habt ihr ja, also dieses Konzept habt ihr dann ein bisschen umgeformt und habe daraus die Migrantinnen gemacht.
Ja,
und die
stimmt.
Migrantinnen, weil ja auch mein Bruder damit spielt, aber nicht nur. Ich meine, es ist ja ein super Ding daraus geworden, super erfolgreich. Mhm. Warum hast du die Romy nicht gewonnen?
Ich habe mit derselben Partie, mit meiner Gang, mit den Golden Girls, mit dem Armen, Thierry Yahi, mit dem Alexander Petrovic und meinen Brüdern und so weiter. Wir haben einen Weihnachtsfilm gemacht. Was machen natürlich zur Kraste? Sie machen einen Weihnachtsfilm. Und dafür habe ich eine Geschichte mit meinen zwei Freunden geschrieben, die ich selbst erlebt habe. Also einen völlig überforderten Familienvater, der in der letzten Sekunde noch schnell einen Weihnachtsbaum organisieren muss, aber zu geizig ist, um jetzt den vom niederösterreichischen nachhaltigen Halsabschneider am 24. 120 Euro zu zahlen, sondern geht dann halt und kauft sich eine russische Pestizidtanne. Das habe ich damals echt erlebt, und dann beginnt die Tortur, und ich habe so viel Spaß gehabt, das zu spielen. Und dafür wurde ich für die Romy nominiert in der Kategorie. Warum ich sie nicht gewonnen habe, ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, ich habe jetzt meinen Freunden und all meinem Dunstkreis, ich habe jetzt nicht so viel Werbung gemacht für die Romy. Ich habe jetzt nicht die Menschen dazu aufgefordert, viel zu voten. Ich habe zwei, dreimal was auf WhatsApp und dann einmal auf Facebook und nochmal auf Instagram. Ich glaube, das muss man machen. Mhm. Ich freue mich, dass ich überhaupt von dieser Jury auserkoren wurde, weil da habe ich erst geglaubt, aha, na gut, da braucht man halt dann Quotenmigranten.
Ja.
Aber
eben meine Kritik.
Ja, habe ich von ein, zwei sehr guten Freunden auch gehört.
Mhm.
Aber diese Jury ist hochkarätig, kommt aus der Branche und sind Journalistinnen, Kolleginnen und Leute aus der Film- und Fernsehbranche. Also ich habe mich mehr über die Nominierung gefreut, als ich mich jetzt geärgert hätte, dass ich die Romy nicht bekommen habe. Außerdem habe ich schon eine für das Drehbuch Die Migrantin. Also ist es auch fair. Und ich freue mich für mich Steinacher, für den Kollegen, und ich war froh, einfach mit den anderen
Gut, aber es, ich meine...
Ja, es wäre schon cool gewesen. Ich hätte eine coole Rede gehabt.
Aber legen wir jetzt die Karten auf den Tisch. Ich meine, so divers sind wir nicht.
Nein, das wäre auch das Thema meiner... Ja. Das kann ich jetzt hier auch verraten. Das wäre auch ein bisschen das Thema meiner Dankesrede gewesen.
Weil das hat mich nämlich immens geärgert. Jetzt, ich will ja Österreich mit keinem anderen Land vergleichen und auch jetzt nicht aber sagen, sondern als die Oscars verliehen wurden die Asiatin, eine Asiatin, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, bitte bringt es mich jetzt nicht um.
Deswegen,
die gewonnen hat und ich mir gedacht habe, dass sowas auch in Amerika der Fall sein kann, dass man die erste Asiatin, die einen Oscar bekommen hat. Ich meine, die Oscar-Geschichte hat eine viel längere als die Romy.
Wurde aber auch schon sehr kritisiert.
Ich weiß. Und ich verstehe das ja auch da nicht. Also denke ich mir, darf ich mir das in Österreich ja auch nicht erwarten, wo ich mir aber denke, ein Viertel der österreichischen Bevölkerung hat einen Migrationsvordergrund. Aber wir sollten jetzt schon ein bisschen jetzt einmal die...
Okay, dann legen wir die Karten auf den Tisch, weil für nichts anderes bin ich da, dafür schätze ich dich auch persönlich.
Ja.
Ich habe nie verstanden, warum mein Großvater, wenn er spazieren gegangen ist, sich abgesondert hat, warum er so viele Jahre in seinem Keller, in seiner Werkstatt verbracht hat, warum nie darüber gesprochen wurde, was eigentlich in seiner Jugend war. Und das war der Zweite Weltkrieg. Ich hole jetzt sehr arg aus. Man kann mich dafür kritisieren. Das ist meine persönliche Einschätzung und Meinung. Ich glaube, wir in Österreich leider haben mit der Vergangenheit nicht wirklich aufgeräumt. Wir haben uns zu wenig mit unseren Großeltern und Urgroßeltern darüber unterhalten, was damals passiert ist, 1938. Deutschland hat hier eine ganz andere Situation. Deutschland war damals der Aggressor. Ich glaube, die haben mit ihrer Vergangenheit besser aufgeräumt, sich mehr auseinandergesetzt, als wir es in Österreich gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass es jetzt in Deutschland so ist, dass zum Beispiel ein Tatortkommissar durchaus einen Migrationsvordergrund hat. Hier in Österreich haben wir in der Film- und Fernsehlandschaft, in der Medienlandschaft, ohne dich damals 2009 oder jemanden wie mich, und ich durfte das offiziell nicht sagen, aber es wurde so gesagt, wir waren die Quotenmigranten.
Tschuschen.
Ich liebe dieses Wort. Nein, wir waren, Tschuchseln, Tschuschen, Pyramidenputzer, alles waren wir.
Ja.
Und das hat wehgetan, aber wir waren so froh, dass wir diese Vorreiterrolle, und ich heiße Faris Reiber, übernehmen durften. Und dass wir zeigen konnten, dass es nicht darum geht, wie mein Name klingt, woher ich komme, sondern was ich mache mit dem, was ich als Rucksack habe, mitbekommen habe. Und dass ich stolz sein darf, dass ich diesen Rucksack bekommen habe. Und wenn da jetzt mehrere Nationalitäten und Kulturen drin sind, super. Da hat Österreich leider noch Handlungsbedarf. Und der Film Die Migrantin zielte genau auf dieses Thema ab. Warum ist es ein Nachteil? Warum sehen wir es als Nachteil, dass ein großer Bestandteil der österreichischen Bevölkerung das Glück hat, aus einer anderen Kultur zu schöpfen, und wo man auch sagt, wir schaffen es auch als Gesellschaft, diese Menschen zu inkludieren. Es geht hier nicht nur um Integration, sondern es geht auch darum, dass wir annehmen, was sie uns gebracht haben. Weil das Kipferl wäre unter die Türkenbelagerung nie bei uns gelandet. Der gute Kaffee, die Melange vielleicht auch nicht.
Ja,
das ist keine schöne Zeit. Aber wo ist die Österreicherin und der Österreicher, die in diesem Umstand ein Potenzial sieht und auch die Vorteile erkennt? Und ich möchte als Mensch, als Österreicher, und so sehe ich mich, dafür einstehen, dass es große Vorteile gibt, dass wir eben das Glück haben, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht nur reinrassig ist. Weil das gibt's nicht mehr und es wird's nie wieder geben. Und jede Politikerin oder Politiker, die glaubt, sie kann diese Fantasterei noch verkaufen, bitte ich doch einmal die Augen aufzumachen und zu sehen, in welcher Welt wir leben, in welcher Welt unsere Kinder groß werden.
Ich glaube, so optimistisch wie du bist, wird's nicht spielen, weil wenn wir uns die aktuelle politische Landschaft anschauen,
ja,
weiß ich nicht.
Dann ist
nicht.
Sie von Angst durchzogen.
Ja. Ja.
Und es braucht Menschen wie dich, die diese Podcasts machen. Und es braucht vielleicht auch, ja, man muss die Karten auf den Tisch legen. Und ja, es gibt Probleme. Natürlich gibt es Probleme auf der Welt. Und natürlich gibt es Probleme in der Migration. Vor allem, wenn man, aber ich sehe die Probleme eher so, wenn man in einer Wohlstandsgesellschaft wie Österreich das Glück hat aufzuwachsen, dann plädiere ich dafür, dass man auch die Möglichkeiten nimmt, die einem ja geboten werden und sagt, so und so viele Menschen können wir auch aufnehmen, die mit Trauma daherkommen, die wirklich aus Ländern kommen, von denen wir jahrhundertelang profitiert haben. Also auch Österreich war einmal ein größeres Land und hat sehr davon profitiert, andere Länder quasi auszunutzen. Jetzt haben wir klimatische Bedingungen, wir haben Pandemien und so weiter und gleichzeitig haben wir auch ein Internet, das, und das habe ich bei meinen Cousins und Cousinen in Ägypten erstmals so richtig verstanden, dass ein Fenster in die Welt ist. Das heißt, diese jungen Menschen sehen auch, wie wir hier leben, mit den demokratischen Grundrechten, mit der Freiheit und dass wir jetzt leider politisch die Route ins Fenster gestellt bekommen, dass wir diese Grundrechte verlieren könnten, weil das ist die große Gefahr, finde ich, dass wenn Menschen Politik betreiben mit Angstmacherei, mit Ausgrenzung und dann auch noch die Demokratie in Frage stellen, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und das sage ich ganz offen, weil ich vermisse hier die Meinungsfreiheit und die demokratischen Grundrechte bei einigen Akteuren in der politischen Landschaft.
Du hast es sehr schön angeführt, dass du das bei deinen Cousinen und Cousins in Ägypten siehst, dass es ein wirklich ein Fenster in eine andere Welt ist. Und das ist so, aber das ist uns nicht bewusst, weil wir alles irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu selbstverständlich sehen.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, das auch ein bisschen das Naive und auch auf der anderen Seite das Gefährliche, weil wir das dann eben nicht zu schätzen wissen.
Nein, und das ist ganz wichtig, dass wir das auch ganz offen ansprechen. Nämlich, dass wir sagen, wie kann es sein, dass politische Strömungen, die vor 6-7 Jahren zum Bruch einer Regierung geführt haben, also wo absolut kein Vertrauen mehr da war, wo die Menschen nach Strich und Faden belogen wurden, dass diese Kräfte einfach aufgrund der Tatsache, dass sie mit Angst agieren vor dem Fremden, die Menschen vergessen machen, wie sie uns hinters Licht geführt haben. Das muss man mal sagen. Und ich sag ganz offen und ehrlich, ich finde das so schade, dass wir in einem Wohlstandsland wie Österreich, wo wir auch durch eben einen ORF, der auch oft kritisiert wird, aber wir haben einen öffentlich-rechtlichen Sender, wir haben den Zugang zur Information. Keine Fake News. Es ist jetzt ein großes Thema mit KI und so weiter. Was ist echt, was ist nicht echt? Also gerade bei den jungen Menschen ist das ein großes Problem. Und hier hätten wir die Chance, und jetzt komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und zu sagen, Achtung, wir brauchen einfach die vierte Säule. Wir brauchen irgendwie einen starken Journalismus.
Ja.
Wir brauchen unbedingt eine Demokratie, die auf starken Grundfesten daherkommt und nicht steht, sondern sich bewegt auch. Und wir brauchen die Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen können und dass wir mit Naturkatastrophen, Kriegen und so weiter und einem Flüchtlingsströmen, die einfach da, die werden nicht aufhören. Damit können wir uns auseinandersetzen, aber wir sollten uns langsam wirklich überlegen, wie könnten wir das in Österreich auch gut machen? Wie könnten wir hier auch eine Vorzeigerolle übernehmen?
Ich sehe, eben bei diesem Thema können wir, glaube ich, bis morgen hier noch sitzen. Aber ich will ja natürlich auch auf deine Schauspielerei zurückkommen. Und ich habe mal ein paar Mal die Frage gestellt bekommen, da könntest du dir auch eine Schauspielerei, also was Schauspielerisches vorstellen.
Du auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Ich denke mir nur eines. Ich könnte mich zum Beispiel nie nackt ausziehen.
Oh ja, das musste ich, ja.
Ja, eben. Wie war das Gefühl?
Lustig. Also mit einem Orgenhackenschlangen. Ja, es war lustig. Ich war erstens mal auch eine Art Ritterschlag, dass man als Mensch mit Migrationsvordergrund in so eine illustre Runde wie die Vorstadtweiber eingeladen wird. Mhm. Bin da mir im Ungar und der Produktion und dem ORF sehr dankbar, dass sie mich da irgendwie spielen lassen haben.
Ich finde, wenn ich dich unterbrechen darf,
ja,
sie sollten dir dankbar sein.
Ja,
weil du bist so ein schöner Mann.
Ja. Gut, dann habe ich das Glück, dass ich das Äußere genetisch von meinen Eltern mitbekommen habe. Das wäre wahrscheinlich auch nicht der Fall gewesen, wenn mein Vater jetzt auch aus Weiz oder Leupersdorf, wo meine steirische Familie eigentlich herkommt. Genau, die Mischkulanz hätte ich vielleicht nicht, den Turn nicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ging auch darum, dass ich hier Emotionen weitergeben konnte, die ich mir sehr schmerzhaft aneignen musste. Mhm. Nämlich, was es heißt, wenn man nicht dazugehört. Und für meine Schauspielkarriere war das auf jeden Fall etwas Vorteilhaftes, diese Bandbreite an Emotionen zu haben. Mhm. Und auch in Ägypten, die einfach die Herzlichkeit und überhaupt diese sehr starken und lautstarken, vor allem Emotionen zu lernen. Mhm. Weil wir doch ein sehr lustiges und lautes Volk sind. Und wenn wir jemanden lieben, dann zeigen wir das auch. Das ist etwas, was ich in Österreich manchmal vermisse.
Ja. Ja.
Jetzt ist es so, wenn man sich auszieht, und das war eine sehr lustige Anekdote, ich hatte eine Szene mit der Nina Poll und hat sicher Richard gemeint, pass auf, das ist alles kein Problem, du kriegst da so einen fleischfarbenen Tanga, nennt man das bei Nacktszenen. den kleben wir da hin, du gehst, zuerst wollte, dass ich auf allen Vieren ins Bild krieche, und ich so, ja, aber dann, also, ich weiß nicht, aber gut, ist doch sehr devot, aber mache ich dir natürlich, du bist da, und das Problem war aber, dass wir in einem Penthouse gedreht haben mit Glasfenstern und es war Hochsommer und natürlich kannst du für die lieben Kollegen vom Ton die Klimaanlage nicht anlassen. Das heißt, es hat 70 Grad drin gehabt. Okay. Dieser Tanga hat genau gehalten die ersten vier Schritte in der Szene. Und beim zweiten Take war es so, ich habe so zusammenzwickt, dass alle meine Poren irgendwie nicht filtrieren und habe die Szene gespielt und seine Liebesszene und dann Drama auch noch und Sex und und 70 Leute am Set, wovon die Hälfte eh schon nicht am Set war, weil man dann versucht schon eine gewisse intime Situation zu schaffen. Und dann habe ich das gespielt und dann sagt der Harald noch so, okay, und jetzt steh auf, vergiss das auf den Vieren rauskriechen, steh auf und geh aus dem Bild. Und ich war so froh, dass ich die Szene gespielt hatte. Und wie ich rausgehe, das kann man jetzt hier im Podcast schwer nachzeigen, ist es dann so gewesen, ich bin aufgestanden und plötzlich hat sich der Kleber hinten gelöst von meinem Hintern. Und dieser Tanga, fleischfarbene, ist so zwischen meinen Beinen gebaumelt. Und das war wirklich, das konnte man auch in der Post-Production nicht mehr wegretuschieren. Wir mussten die Szene nochmal machen und ich habe sie dann komplett nackt gespielt.
Wirklich?
Ja, weil habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Also
okay.
Jetzt zwicke ich ja nicht mehr die Poren zusammen, jetzt schwitze ich einfach.
Aber ist es nicht so, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie auch Typsache. Ich könnte das nicht.
Ja.
Hast du da keine Hemmungen gehabt?
So? Hier.
Ich war bin das überhaupt deine erste?
Ich bin halb. Ja, es war eigentlich meine erste Nacktszene. Okay. Genau. Mhm. Ich hatte dann auch gleich noch zwei, glaube ich. Die Sache ist die, ich entblöße mich doch hier vielleicht mehr noch und fühle mich sehr viel wohler als auf einem Set. Aber ein Schauspieler entblößt sich. Und das ist ja auch nicht der Fall. Es ist total wichtig, das habe ich im zweiten Jahr in der Schauspielschule gelernt, bei einem Interview, da war so ein Filmteam da und die haben gefragt, okay, was ist das Wichtigste, was man an der Schauspielschule lernt? Und spontan ist mir eingefallen, dass man weiß, wer man ist, wenn man von der Bühne geht oder wenn die Kamera nicht mehr läuft. Mhm. Und das herauszufinden, dann kiefle ich noch immer, weil ich doch mich immer sehr anpasse. Und für mich war das so ein Commitment. Ich habe die Rolle bekommen, ich darf da mitspielen. Mhm. Ich spiele zwar einen Raoul, weiß jetzt noch nicht, woher man den verörtlicht, also von der Mentalität.
Vom Namen her würde ich sagen Spanisch.
Genau. Freue mich, weil ich habe sehr viele Ex-Jugoslawen gespielt, also Jugos, ich sag's wie es ist.
Ja.
Letztens ein Inder und jetzt ein Iraker vor kurzem. Mhm. Aber genau, den Spanier hatte ich noch nicht auf der Liste. Mhm. Aber man committet sich und dann sagt man auch, okay, wenn im Drehbuch, und ich schreibe auch selber, steht, das ist eine Nacktszene, dann spielt man die auch.
Ich habe es damals, bevor ich es vergesse, ich habe es damals dem Arash gesagt. Mhm. Ja. Und ich sage es dir noch einmal. Ja. Ich will auch so eine kleine Rolle haben.
Mhm.
Nein, eben nicht, ne? Nein, aber das ist halt wirklich interessant, weil
ja, wir haben es dir angeboten, du hast damals für den ORF, und das fand ich auch okay, du hast damals gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder ich mache mit euch dieses Projekt weiter, aber weil ich ja jetzt am Schirm bin, würden die das nicht so gerne sehen. Mhm. Und das hat mir leid getan, weil dein schauspielerisches Talent ist unbestritten, das haben wir damals schon erkannt.
Okay.
Aber ich habe verstanden, dass du da hier Prioritäten gesetzt hast.
Ja, weil das war mein Kindheitstraum.
Yeah.
Man sagt zu seinem Kindheitstraum nein.
Nein, nein.
Aber es ist wirklich interessant, weil ich kenne viele, also einige Schauspielerinnen, und wenn ich sie so sehe und wie sie dann halt so wirklich schauspielern, denke ich mir, Wahnsinn, ich weiß, so echt, und ich wüsste nicht, ob ich das so rüberbringen kann, weil wenn du selber diese Hemmungen hast vor, keine Ahnung, Körperkontakt oder sonst irgendwas, dann ist das nichts für dich. Deswegen.
Komisch, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Mir ist immer, das Gegenüber ist mir wichtiger. Mhm. Also in dem Fall war's mir wichtig, dass eine Vertrauensbasis herrscht zwischen meiner Partnerin oder meinem Schauspielkollegen und mir. Mhm. Da spreche ich schon drüber, und vor allem das Vertrauen auch in die Produktion und das Team am Set. Also wenn das gegeben ist, ist es eigentlich einfach. Mhm. Meine Herangehensweise, wenn ich Rollen erarbeite, ist meistens so, dass ich halt sage, okay, das ist eben, wie gesagt, nicht der Fall ist, sondern das ist jetzt die Person, die macht gerade das, das, das. Und damit das hinhaut, versuche ich das einfach im Sinne des Drehbuchs und der Regie dann so gut wie möglich umzusetzen. Aber es gelingt auch nicht immer.
Ja. Nein. Schön wäre.
Aber bei uns, und das ist mir halt, es macht mir so große Freude, ich arbeite ja mit Freunden zusammen und oft. Und die Wiener Filmszene ist auch, oder die österreichische Filmszene ist jetzt nicht die größte. Aber ich schaffe es immer irgendwie mit dem Fals, der ich bin, eine Vertrauensbasis zu kreieren, wo ich einfach die Möglichkeit bekomme, auch wirklich mich zu zeigen. Also etwas auch aus mir herauszugehen und dann auch eben Bedenken über Bord zu werfen. Oh, habe ich da doch noch zu wenig trainiert? Schaue ich gut aus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Sache ist die, ich möchte halt nicht nur auf das Äußere reduziert werden, sondern ich möchte auch Emotionen und Empathie auslösen bei der Zuschauerin, beim Zuschauer, oder vielleicht eben auch einen Lacher, der hin und wieder im Hals stecken bleibt, weil er halt dann Themen anspricht, die zu wenig angesprochen wurden, aber notwendig sind. Und Humor ist für mich immer die beste Möglichkeit, auch bei Nacktszenen oder keine schwierigen Szenen danach irgendwie die Situation wieder aufzulockern.
Ja. Apropos Humor, jetzt bin ich gespannt, ob du Humor, wirklich so viel Humor hast, weil ich habe einen Quiz.
Ja, gern.
Und bei diesem Quiz geht es um die deutsche Sprache. Nicht immer, muss ich sagen. Ich suche mir da ja, ich mache mir ja die Mühe und denke mir ja bei jedem meiner Gesprächspartner einen Quiz aus. Und bei dir ist es die deutsche Rechtschreibung.
Oh Gott.
Tja.
Okay.
Warst du gut?
Ich war in der Volksschule wirklich gut.
Ja.
Ich habe lauter Einser gehabt. Ich habe mich dann urgeärgert, dass ich einmal einen Zweier auf eine Deutschschularbeit hatte.
Okay.
Und dann gab es immer so, lustig, am Ende des Jahres immer so, wer war die beste Schülerin, Schüler?
Aha.
Und dann war es die Anni, obwohl die auch einen Zweier hatte. Aber irgendwie, keine Ahnung, ja.
Interessant.
Aber danach, so im Gymnasium, ging es dann eigentlich.
Ich
merke es jetzt beim Jonathan, bei meinem Sohn, also die deutsche Rechtschreibung ist nicht von schlechten Eltern.
Nein, ist sie wirklich nicht. Und ich, du weißt ja, ich unterrichte Deutsch.
Oh.
Und das ist wirklich irrsinnig schwer. Das Die Grammatik ist die Rechtschreibung, das ist das alles ist, irgendwie.
Genau, das ist echt ein Hund.
Ja.
Ich lese extrem gern auf Deutsch, weil wir einfach wundervolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben, die in der deutschen Sprache ihr Werke verfasst haben.
Ja.
Und es ist so eine schöne, exakte Sprache. Ja.
Es ist ja auch wirklich eine sehr, du sagst es so schön, es ist eine exakte Sprache. Nur das Problem ist, wir haben vier Fälle.
Ja.
Wir haben die Artikel, die du in anderen Ländern halt einfach nicht hast.
Genau.
Und das ist das Problem.
Genau.
Wir beginnen.
Bitte.
Ready?
Ich hoffe.
Ich bin überzeugt, dass er kommt. Wie schreibst du das? Doppel S oder ein S? Ich bin überzeugt, dass er kommt.
Scharfes S, also Doppel S.
Mhm. Er bekommt ein Urteil, das sehr hart ausfällt.
Das ist ohne scharfen S.
Also ein S.
Welches? Wenn man einsetzen kann, welches?
Intelligent. Hm. Zigaretten sind Drogen, das ist vielen nicht klar.
Genau, das auch nur mit einem S. Also, weil, genau, dieses ist dieses. Man könnte dieses einsetzen.
Weil es demonstrativ ist.
Genau.
Ach Gott, macht dir überhaupt keinen Spaß mit dir. Es ist klar, dass eine Gefahr besteht.
Es ist klar, dass eine Gefahr besteht. Das wäre mit scharfen S.
Ja, richtig. Okay. Das ist der Beweis, dass es noch immer funktioniert.
Auch mit scharfen S.
Welches jetzt? Wir haben zweimal das.
Ja, das erste ohne, das zweite mit.
Ach Gott. Okay, ich gebe es auf. Ich mag nicht mehr, das ist so fad.
Ich darf vielleicht dir eine Frage stellen.
Ja.
Wie wichtig war es dir und glaubst du mir, dass wir gut Deutsch können?
Oh Gott, ich habe sie in meinem Buch, Sie sprechen ja Deutsch, geschrieben, und es war wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, ärgert es mich auch. Ja? Weil ich habe meine Muttersprache, die ja gar nicht türkisch ist, nie wirklich gelernt. Und ich habe auch komischerweise die türkische Sprache auch nicht wirklich gelernt, obwohl mein Vater ein wirklich sehr schönes Türkisch spricht. Mhm. Also meine Mutter hat bis zu ihrer Ehe mit meinem Vater gar nicht türkisch gesprochen, nur Sasa. Und nach der Heirat hat sie ja, weil sie ist ja auch Analphabetin, hat sie ja nur all das aufgesaugt, was sie phonetisch mitbekommen hat.
So wie ich beim Arabisch.
Genau. Und meine Eltern sind dann 72, 73 nach Österreich gekommen.
Mein Vater auch.
Wirklich?
Ja.
Okay. Und mein um 4 Jahre älterer Bruder und ich sind hier geboren. Und ja, meinem Vater, weißt du, der ist halt so ein sehr eitler Mensch, sehr, sehr traditionsbewusst, aber auch sehr, also er hat immer, auch sehr autoritär, er hat immer gesagt, ihr müsst Deutsch besser sprechen als die Einheimischen. Und das wurde uns wirklich so
eindoktriniert.
Genau. Und ich bin ja auch in den Kindergarten mit einem Jahr, war ich schon im Kindergarten und das war meine Erstsprache, Deutsch. Aber ich merke das, leider muss ich das sagen, ich merke das wirklich, wenn ich irgendwo hingehe mit irgendwelchen Ämtern oder sonst irgendwas zu tun haben. Und wenn die wissen, dass ich aber in Deutsch so gut bin, ja, dann diskutieren sie mit mir nicht.
Weißt du, und genau das habe ich heute gemacht.
Ah, okay.
Wenn ich telefoniere mit Behörden und so weiter, ich kann so schön Deutsch.
Ja.
Mache ich das im, wenn wir jetzt,
ja.
Ich bemühe mich hier auch natürlich ein bisschen, ja. Aber meine Antworten sind oft zu lang. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt, wenn das Mikro aus wäre, das Blödeln, das Witzeln, das muss nicht perfekt sein. Das muss einfach nur vom Herzen kommen. Ja, es muss ehrlich und authentisch sein.
Genau.
Ich muss nicht perfekt. Ich muss keine Fälle kennen. Ja. Und das geht mir ein bisschen ab.
Ja, wie gesagt, für mich war das immer so, immer nach dem perfekten Streben. Du musst immer besser sein. Du musst immer, also es ist der immense Druck,
das habe ich vorher gemeint mit deiner Frage. Hattest du denn auch?
Ja, natürlich. Also es können wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verstehen oder vielleicht nicht nachvollziehen. Oder viele. Aber ja, das ist, schön war es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat geholfen.
Ja.
In vielerlei Hinsicht.
Doch. Trotzdem, was noch viel wichtiger ist, ist der Charme.
Ja, natürlich. Um Gottes
Willen. Den du mit dem Schöpflöffel gefüttert und gefressen
hast. Ja, genau. So viel Komplimente bin ich gar nicht gewohnt. Aber jetzt muss ich Schluss machen, weil wir sind schon leider am Ende. Mhm. Aber ich danke dir wirklich für deine Zeit. Shukran. Was heißt vielen Dank?
Shukran Katir. Also jetzt auf Hocharabisch Shukran Katiran, aber Anamuchakir Awi 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 wäre jetzt umgangssprachlich.
Awi Awi Awi, 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 awi. Ist das süß.
Und ich würde darauf sagen, Afwan. Allahi min albi. Oh. Forse Saida Giddam.
Gott, das war jetzt von
aus dem Herzen.
Herz, ja.
Freue ich mich, weil Forse Saida ist übrigens ein schönes Wort, eine schöne Sprachwendung. Das heißt einfach, das ist die beste Chance, zusammenzukommen.
Oh, ich schmelze. Nein, wirklich, vielen Dank für deine Zeit, Faris.
Afwan.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. Merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.